Technisch betrachtet ist es eine Verwahrstelle für Wertpapiere. Und zwar für die Wertpapiere, die gut zu mir passen, kannst du dir bildlich vorstellen, ich sag mal wie so eine Garage. Und du packst die Autos rein, die zu dir passen. Also deine Schätze sind da drin verwahrt. Und dann sagen wir mal eher, es ist eine Halle für Oldtimer, denn die steigen ja tendenziell auch im Wert.
Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Und zudem erfährst du heute exklusiv, wieso Julian jetzt ein Gruppe 1 Reisender ist. Und los geht's! Hallo lieber Zuhörer und hi Julian nach Paraguay, glaube ich aktuell.
Korrekt, richtig. Ich bin gerade in Paraguay.
Ja, also weit entfernt. Wir haben heute eine Folge vor uns, in der sich alles um das Depot drehen soll. Wir haben ja schon vor ein, zwei Wochen die Folge zum Girokonto gemacht und heute soll es um sozusagen das, ich weiß gar nicht, ob man es sagen kann, das Gegenstück gehen, aber das werden wir heute in dieser Folge alles klären. Was ist eigentlich ein Depot und darf ein Depot zum Beispiel auch Geld kosten? Und ich würde einfach mal einleiten, Julian, nimm uns doch mal direkt mit und erkläre uns, wofür steht eigentlich Depot? Also was kann ich damit machen? Das ist ja offensichtlich was anderes als das Girokonto. Inwiefern?
Ganz einfach gesagt, hat ein Girokonto das Ziel, dass Geld da einfach nur rumliegt und man es rein und rausnehmen kann. Und ein Depot hat das Ziel, dass Geld rumliegt und sich dort vermehrt. Also das Ziel, dass am Ende des Jahres mehr Geld drin ist als am Anfang des Jahres. Und das ist beim Girokonto, wenn man so will, zwar auch so, aber da wird es dann nur mehr durch Einzahlungen. Beim Depot soll das Geld von alleine wachsen. Das heißt, technisch betrachtet ist es eine Verwahrstelle für Wertpapiere. Und zwar für die Wertpapiere, die gut zu mir passen, kannst du dir bildlich vorstellen, ich sag mal wie so eine Garage. Und du packst die Autos rein, die zu dir passen. Von der Ausrichtung her, ob es ein Kleinwagen ist oder ein Sportwagen oder ein Geländewagen, von der Farbe und auch von der Anzahl. Also es ist eine große Garage, eher schon fast eine Halle und du kannst da ein Auto genauso reinpacken wie 10 Stück. Und du möchtest einfach nur, dass zum einen die Dinge, die du reinpackst, also bleiben wir bei dem Bild Auto, sicher da drin liegen, also es nicht reintropft, du auf den Schalter drücken kannst und das Licht geht an und du auf einen anderen Schalter drückst und die Tür geht auf oder verschließt sich wieder und niemand anderes außer dir soll da dran kommen. Also deine Schätze sind da drin verwahrt. Und dann sagen wir mal eher, es ist eine Halle für Oldtimer, denn die steigen ja tendenziell auch im Wert. Und du willst halt nicht, dass da Mäuse drin rumlaufen oder die Feuchtigkeit zu hoch ist und genauso auch wenig willst du nicht, dass andere Leute da reinkommen und dir die Autos klauen können. Ja, so kann man sich das vorstellen.
Kann man das so sagen, dass zum Beispiel das Girokonto mehr nur eine Verwahrstelle ist und das Depot immer eine Investmentanlage hintergeschaltet hat?
Ja, genau. Danke, dass du es nochmal dahinter gesagt hast, dass das dahinter geschaltet ist. Denn das Depot an sich bringt keine Rendite. Das ist einfach auch nur die Garage. Wichtig ist, was ist da drin? Und wenn man das bewertet oder wir uns in dieser Folge mal damit beschäftigen wollen, was unterscheidet verschiedene Depotanbieter, dann kann man nicht sagen, das eine verzinst sich besser als das andere. Das habe ich von Menschen, die es noch nicht verstanden haben, auch schon mal im Internet gelesen bei irgendwelchen Bewertungen. Ja, bei mir hat sich das nicht so gut entwickelt, das Depot. Das Depot an sich ist nur die Halle, sondern die Frage ist, was packt man da rein und vielleicht auch über welche Entscheidungswege kommt das da rein? Also entscheidet man das selbst oder hat man jemanden, der uns unterstützt? Aber in dieser Folge soll es mal primär darum gehen, um die Infrastruktur selbst, also um das, wo das Geld drin liegt. Kannst du dir das vorstellen, wie beim Portemonnaie? Du kannst dich dafür entscheiden, ist es schick oder aus welchem Material ist es, aber es hat keinen Einfluss darauf, ob du da nur ein paar Tata drin hast oder schöne, viele große Scheinchen.
Gut. Jetzt gibt es ja Depots, die kosten Geld. Es gibt auch Depots, die kosten kein Geld. Was wäre denn ein faires Entgelt für ein Depot?
Ich würde sagen, auf den ersten Blick sagt man, ja, am besten gar nichts, oder? Also, ich meine, wer will schon für irgendwas zu viel bezahlen? Deswegen ist es schon cool, wenn man das am besten kostenlos hat. Ähnlich wie bei so einem Girokonto auch. Und gleichzeitig gibt es auch sehr, sehr viele Anbieter, die auch Geld kosten. Und da muss man sich dann einfach die Frage stellen, okay, ist mir das eigentlich das wert, dass ich dafür bezahle, wenn es auch andere Anbieter gibt, wo es nichts kostet. Und bleiben wir mal bei dem Vergleich beim Girokonto im ersten Schritt. Also ich behaupte, es ist wichtiger, dass ein Girokonto kein Geld kostet. Gibt es ja genug Anbieter, als ein Depot, weil ein Girokonto viel weniger Leistung für mich bringt. Also beim Girokonto liegt das Geld ja nur rum und es hat gar nicht die Chance, sich zu vermehren, während es beim Depot liegt, mit dem ausschließlichen Ziel, dass sich das für mich vermehrt. Und er wird wahrscheinlich die meisten auch sagen, okay, und je mehr es sich vermehrt, desto besser. Aber der Anspruch an Dinge, die so ein Depot kann, die sind auch noch viel höher als an ein Girokonto. Und zumindest, solange du ein Girokonto hast, was Geld kostet, meistens ja eher aus Faulheit, weil es irgendwie aus der Vergangenheit kommt und man keinen Bock hat, sich irgendwie zu kümmern, zu einem Anbieter zu wechseln, wo es nichts kostet. Mindestens so lange ist es auch total okay, ein Depot zu haben, was ein paar Euro kostet. Und meistens kosten die auch ungefähr wie so ein Girokonto. Also ich habe keine Ahnung, was ein Girokonto im Schnitt kostet. Sagen wir mal 4 Euro im Monat. Ungefähr, das kostet so ein Depot auch.
Ich glaube mehr.
Im Schnitt.
Also
Girokonto kostet mehr?
Ja, ich glaube mehr. Also ich weiß auf jeden Fall, dass meine Bank dann irgendwann von mir für das normale Online-Konto 6 Euro haben wollte. Also einfach, wenig bis gar nichts an Serviceleistung, sondern einfach, okay, du hast deinen Online-Zugang. Und dann habe ich auch gedacht, okay, ciao.
Ja.
Und aber das war schon das Günstigste. Also ich glaube, und dann geht es ja da, ja. Ne? Und ein Geschäftskonto kostet natürlich nochmal anders, aber hat auch andere Benefits, ja.
Also ich glaube, so, wenn sich jemand mit der Frage beschäftigt, will ich jetzt ein kostenloses Depot oder eins, was, keine Ahnung, irgendwas zwischen 50 und 100 Euro im Jahr kostet, dann ist es noch wichtiger, erstmal zu sagen, erstmal beschäftige ich mich damit, dass ich kein Girokonto mehr habe, was Geld kostet. Dann, wenn ich das geregelt habe, dann kann ich immer noch gucken beim Depot. Aber ehrlicherweise glaube ich, dass es auch okay ist, dass ein Depot irgendwie in diesem Bereich Geld kostet, weil es mir auch ziemlich viele Dinge ermöglicht. Können wir gleich gerne nochmal drauf eingehen, was es, also, oder zumindest, wenn ich dafür bezahle, was das Depot dann auch mir bringen sollte, im Verhältnis vielleicht zu anderen. Und auch das Verständnis dafür, das Ziel sollte es eigentlich sein, so schnell wie möglich, dass das Depot, das du hast, von dem einen auf den anderen Tag mehr im Guthaben schwankt, als das Depot an Entgelt das gesamte Jahr kostet. Also Beispiel, dein Depot kostet, ich nehme mal eine Runde, eher hohe Summe, 100 Euro im Jahr, und dann hast du 10.000 Euro in deinem Depot und guckst am nächsten Tag rein, dann sollte es am nächsten Tag eigentlich mindestens 10.100 sein. Also, und damit relativiert sich das ja total, was das eigentlich kostet, wenn es eh nur um eine Eintagesperformance geht. Ja, also, dass man merkt, macht das überhaupt Sinn, jetzt möglichst viel Aufwand darüber zu betreiben, von dem Depotanbieter, der jetzt 100 Euro kostet, auf einen zu wechseln, der vielleicht 55 kostet, oder lieber den Hebel zu nehmen, mache ich mir Gedanken bei meinen Anlagen, die da drin sind, dass die mehr Renditepotenzial bringen. Also wo ist da der größere Hebel? Und das Ziel ist ja nicht, dass es dann bei 10.000 Euro bleibt, sondern dass sich das Geld weiter vermehrt und du es auch noch weiter fütterst und diese prozentuale Auswirkung, meinetwegen wieder die 100 Euro im Jahr, irgendwann bei 50.000, 100.000, einer Million im Depot immer noch weniger prozentual ausmacht. Also dass man sich damit überhaupt gar nicht mehr beschäftigt. Und das ist der Unterschied zum Girokonto. Da ist ja nicht das Ziel, dass irgendwann mal eine Million drauf liegt, sondern du darfst gerne eine Million besitzen, aber die liegt bitte nicht auf dem Girokonto.
Genau. Okay, gut. Dann erstmal so viel dazu. Funktionieren denn die Depots alle gleich? Also wenn ich ein Depot habe, dann habe ich, also dann kann ich pauschal sagen, ob ich das jetzt bei Gesellschaft A, B oder C habe, ist es egal. Sie funktionieren alle ähnlich, oder gibt es irgendwelche Besonderheiten, die Depots zum Beispiel haben oder haben können?
Ganz klar beides. Also die Grundfunktion ist erstmal natürlich, dass du deine Wertpapiere, was auch immer das ist, dort verwahren kannst. Manche Anbieter sind auch spezialisiert auf eine Art von Wertpapier. Dann unterscheiden sie sich aber logischerweise auch schon im Detail, und da sollte man so ein Gefühl dafür entwickeln, was ist mir wichtig oder was ist mir nicht wichtig oder was ist eine Mindestanforderung. Ich zum Beispiel finde es total cool, dass es einige wenige Anbieter gibt. Wenn du handelst, dann kannst du sofort handeln. Jetzt sagst du natürlich, hä, ja, aber das ist doch normal. Nein, das ist nicht normal. Lass mich das mal bitte erklären. Bei den allermeisten Depotanbietern ist es so, wenn du dir irgendeine neue Anlage kaufen möchtest, wo du jetzt gerade merkst, oh, die finde ich jetzt gerade cool, ich möchte auf Kaufen klicken oder jemand empfiehlt mir, die jetzt gerade zu kaufen, dann geht das gar nicht, sondern du musst erst Geld auf einem Parallelkonto bei dem Anbieter haben. Meistens gibt es bei jedem Depot irgendein Verrechnungskonto. Und nur das Geld, was da gerade liegt, kannst du auch investieren. Und dann ist es total doof, wenn du gerade eine Million auf dem Girokonto hast, aber nur 5 Euro auf diesem Verrechnungskonto bei dem Depotanbieter und für schnell mal diese Million investieren willst, weil jetzt gerade diese Chance ist, das am Markt zu investieren aus deiner Sicht. Dann musst du die Million erst auf das Verrechnungskonto überweisen bei dem Depotanbieter und erst wenn das Geld da ist, dann kannst du damit auch handeln. Es gibt aber auch wenige exklusive Anbieter, die sagen, okay, wenn du jetzt auf Kaufen klickst für eine Million, dann vertrauen wir dir, dass du diese Million auch besitzt, kaufen sofort die Wertpapiere und ziehen das Geld dann. Ja, aber die machen das, also frag mich nicht warum, aber es ist für den Depotbesitzer, der so ein Depot hat, ziemlich cool. Dann ziehen die das ein paar Tage später dann von deinem Girokonto ein. In dem Vertrauen oder der Hoffnung kann man so und so betrachten, dass das Geld dann auch da ist. Und wird dir dann halt dementsprechend erst ein paar Tage später eingezogen. Aber zu dem Zeitpunkt wurden dir die Wertpapiere schon eingebucht. Das heißt, wenn man jetzt da so eine Art Screenshot macht, also sich an dem Tag das mal anguckt, also du klickst jetzt auf Kaufen und am nächsten Tag schaust du, dann sind die Wertpapiere für eine Million schon gekauft und du hast die Million sogar noch im Girokonto. Also an dem Tag hast du quasi 2 Millionen faktischerweise. Weißt du schon, dass das dann noch eingezogen wird. Aber das finde ich tatsächlich cool, dass die das machen, ohne die dafür sogar, also das ist ja ein eingeräumter Kredit, wenn man so will, aber die nehmen da nichts für, also keine Kreditgebühren oder ähnliches. Und jetzt kann man das natürlich die Frage stellen, sehr, sehr ist cool. Das besonders, ist das mega wichtig oder nicht? Also man weiß es halt nie. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Situation, wo gerade das wichtig sein könnte, jetzt so schnell wie möglich handeln zu können. Und dann kann man halt sollte man da vielleicht nicht unbedingt mitspielen, aber man kann halt dann auch von allen anderen Konten, wo man noch Geld hat, das erstmal schnell zusammentragen, damit es halt ein paar Tage später eingezogen wird. Und das machen halt zum Beispiel wenige. Und mir ist jetzt kein Depotanbieter bekannt, der diese Chance hat, ohne dass man immer erst das Geld vorhalten muss, der das macht, wo es kein Depotentgelt gibt. Und das Gegenteil ist halt total nervig. Du hast dann deine Millionen, die du auf dem Verrechnungskonto bei dem Depotanbieter hast. Und die liegt da so lange rum, bis du es irgendwann investierst. Aber dann ist es halt da wieder unverzinst. Und das willst du ja eigentlich nicht. Du willst ja dein Geld eigentlich immer im Markt haben. Und du willst es nicht dann da unverzinst rumliegen haben. Also ja, das wäre aus meiner Sicht ein cooles Kriterium zu wissen. Ich klicke auf Kaufen im Depot. Und ich muss das Geld nicht einfach erst dann da schon irgendwie liegen haben, sondern die nehmen es einfach dann von meinem Girokonto und ich muss es nicht erst 7-mal hin und her beweisen. Und also in meinem Kopf ist immer, alles das, was einfach ist, das funktioniert und was kompliziert ist, da hat man meistens keinen Bock dazu. Also alles, was man irgendwie machen kann im Leben, was auch einfacher geht, mach es, weil dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du es überhaupt tust. Und wenn du weißt, du musst erst Geld vom Girokonto auf das Verrechnungskonto buchen, dann musst du 3 Tage warten, bis es da ist, dich dann im Depot wieder einloggen, dann kannst du es erst dann auf Kaufen klicken und so, da hat man ja schon wieder keinen Bock mehr drauf. Und ich zumindest bei meinen Depots lieb das, wenn ich die Idee habe, da und da will ich gerade Geld reinspeisen, logge ich mich ein, klicke auf Kaufen und das wird einfach unkompliziert von einem Girokonto extern, egal wo, eingezogen und ich muss mich um nichts mehr kümmern.
Okay, ja, das verstehe ich. Gut, was sind sonst noch Themen, wo du sagst, das ist wichtig?
Ich schaue jetzt mal aus meiner Sicht als Finanzexperte, als derjenige, der Kunden betreut. Ich finde es zum Beispiel cool, oder andersrum, nicht nur cool, sondern ich kann meinen Job nur machen, so wie ich ihn zumindest verstehe, meine Kunden betreuen, wenn ich die Chance habe, in die Depots meiner Kunden mit reinschauen zu können. Also logischerweise nicht dann da kaufen und verkaufen zu können, ohne die zu fragen, aber dass ich so eine Art Fenster habe mit einem Passwort, wo ich dann das Fenster aufmachen kann und in die Garage von den Kunden reingucken kann, geht's den Autos noch gut oder ist da irgendwo Handlungsbedarf? Und das unterscheidet ganz oft einfache Endkundendepots von professionellen Verwahrstellen, dass die eine Anbindung anbieten, um einem Menschen, der einen in diesen Sachen als, ich nenne es mal vorsichtig, Finanzcoach betreut, zu ermöglichen, da auch reingucken zu können.
Okay, ja, das kann ich nachvollziehen, klar. Weil dann noch jemand mit ich sag mal, Ahnung, ohne die Depotinhaber diskriminieren zu wollen, ein Auge drauf hat, ne, und einfach einschreiten kann oder beziehungsweise Bescheid sagen kann. So und so würde ich vielleicht einfach gerade handeln, ne?
Ja, wofür ist das besonders wichtig? Manchmal gibt es Handlungsbedarf bei Titeln, die da drin sind, ohne dass man es weiß. Also
Ja,
wenn
klar,
du
ja.
jetzt irgendwas
Wenn
im
es in der Bild
Depot
steht, dann
hast.
war es zu spät.
Ja, genau, richtig. Also du willst es, wenn vorher der Bild wissen. Und das wissen natürlich dann eher die Experten als diejenigen, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen. Und so kann er halt, wenn irgendwo Handlungsbedarf ist, ein professioneller Berater in seinem System auf den Knopf drücken, liste mir alle Kunden auf, die diese Anlage möglicherweise jetzt in ihrem Depot haben. Dann kann ich die schnellstmöglich informieren und den Tipp geben, was man jetzt tun könnte. Und das geht logischerweise nur, wenn der Berater eine Auswertung fahren kann und nicht das Geld dann in irgendwelchen Depots liegt, was vielleicht jetzt dann mal 50 € weniger im Jahr kostet, weil es kostenlos ist, aber dann niemand weiß, was da drin gerade so passiert. Ne? Also man braucht schon
Ja.
also jemand, der mal wieder drüber guckt, so ähnlich wie beim Garten. Du siehst ja nicht einmal irgendwas in den Garten und dann guckst du 5 Jahre nicht rein, sondern ab und zu musst du mal gucken, hat sich da Unkraut entwickelt, sind die Schnecken unterwegs oder wächst irgendwas nicht, muss ich da noch ein bisschen Dünger dran machen oder ich stelle fest, auf dem Boden wächst das gar nicht und ich muss das mal wieder tauschen. Und das machen halt dann die Berater für dich automatisch mit. Das ist für die auch gar nicht aufwendig, weil die machen das ja nicht nur für dich, sondern für den gesamtbetreuten Bestand. Man nennt das dann AUM, Assets Under Management. Und für die ist das total easy gemacht. Und meistens merkt man als Kunde nicht mal, dass das im Hintergrund regelmäßig passiert. Aber es ist halt ganz cool, wenn nochmal andere einen Blick drüber deine Anlagen auch haben. Und das können halt auch viele klassische nur Endkundendepots, die das Ziel haben, auf den ersten Blick so günstig wie möglich zu sein, halt dann nicht haben. Es sei denn, du sagst, okay, ich will eh nicht, dass jemand drüber guckt, dann ist das natürlich für dich kein relevantes Kriterium.
Ja, okay. Also du sprichst jetzt von der Anbindung für den Berater und jetzt aber hast du auch schon die Auswertungsmöglichkeit angesprochen, die du als Vorteil siehst, ne?
Ah, das ist vielleicht noch ein anderer Punkt. Habe ich jetzt gerade noch gar nicht so dran gedacht. Danke, genau. Also die Auswertungsmöglichkeit für den Berater und natürlich aber auch die Auswertungsmöglichkeit für den Kunden. Also meine Erfahrung ist auch, dass Depots auf einem etwas höheren Niveau auch mehr Auswertungsmöglichkeiten bieten. Mehr als ich drücke auf den Knopf und zeige mir mal, wie viel Anteil habe ich jetzt gerade in vielleicht festverzinslichen Wertpapieren, in Immobilien und in Aktien, sondern viel mehr noch, wie hat sich das entwickelt, welche Durchschnittsperformance im Vergleich zu anderen und dann idealerweise auch so programmiert, dass die Darstellung auch einfach ist und man nicht erst noch ein Finanzstudium dafür braucht, um das zu verstehen. Ja, das ist auch nochmal ein anderer Punkt. Ja.
Ja, okay. Gut. Jetzt hast du ja als langjähriger Berater wahrscheinlich schon mit diversen oder diverse Depots gesehen, vielleicht sogar selber mit diversen Depots gearbeitet. Was sind so Kriterien, wo du auch noch sagst, weiß nicht, vielleicht sind es auch ganz banale Kriterien, das ist gar nicht so was Besonderes wie, weiß nicht, ein Depot geht in Vorkasse und sowas, sondern einfach ganz schlicht, was sind so Kriterien, wo du sagst, das muss ein Depot einfach erfüllen?
Da fällt mir als erstes die Antwort Usability ein. Also die Frage nach, wenn ich mich das erste Mal damit beschäftige, verstehe ich relativ schnell, wie das alles funktioniert? Oder ist da sieht das so aus, als ob ich jetzt gerade ein Atomkraftwerk steuere und ich verstehe kein einziges Wort? Und in den meisten Fällen ist es nach meiner Erfahrung so, wenn man mit Investments anfängt, dann findet man das so cool und guckt die ersten, keine Ahnung, 14 Tage jeden Tag dreimal rein, boah, ist schon wieder was passiert, bin ich jetzt schon Multitrilliardär und merkt man relativ schnell, auch oh, so spannend ist es dann doch nicht und dann guckt man halt nach einer gewissen Anfangszeit nicht mehr jeden Tag rein, sondern vielleicht auch nur noch einmal im Quartal oder einmal im Jahr und dann weiß man auch gar nicht mehr so genau, wo alles war und dann ist die Usability umso wichtiger, also dann, wenn ich es möchte, dass ich reingucke, ist es einfach und funktioniert intuitiv und wenn ich mir dann angucke, welche unterschiedlichen Anbieter es gibt, dann kann man die ganz klar in zwei Gruppen teilen. Einmal ist das so, dass ich mit ein, zwei Klicks sofort das finde, was ich machen möchte und verstehe, wie sich mein Geld entwickelt. Oder habe ich 50.000 verschiedene Möglichkeiten, irgendwas anzuzeigen und weiß überhaupt gar nicht, wo ich hinklicken soll. Dann sind die Buttons so klein und dann habe ich da 70.000 Flipdowns und hier blinkt es und da kann ich noch was machen und dann sagt man, puh, ich verstehe das alles gar nicht, ich habe keinen Bock mehr auf die Thematik. Also es darf ruhig auch, wenn man jetzt nicht derjenige ist, der sich jeden Tag damit beschäftigt, einfach sein. Und
Ja.
das für ein Weblogin logischerweise genauso wie natürlich auch eine App, die man auf dem Handy hat und auch einfach drauflegen kann. Also ich liebe das zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach nur wissen will, wie entwickeln sich meine Investments, dass ich bei meinen Depots auf dem Handy die App aufmache und dann auch nicht mehr die Depotnummer mir auswendig merken muss, sondern einfach durch Face-ID, zack, geht er da rein, zeigt mir schnell, was ist drin, ich kann einmal auf Auswertung klicken, muss nicht 7-mal klicken, bis ich da hinkomme und weiß, was da los ist.
Ja, stimmt. Das sind auch Themen, die mir wichtig sind, einfach zu bedienen. Ich habe auch mir gestern oder ja doch gestern wieder eine neue Einnahmen-Ausgaben-App aufs Handy geladen, weil ich hatte immer irgendwie welche und dann, weiß nicht, habe ich die irgendwann mal runtergeschmissen, weil die App hat mir nicht gefallen und dann ist das ins Stocken geraten, bis ich mir die nächste runtergeladen habe und jetzt habe ich aber gedacht, will ich wieder haben und da auch, also wirklich da gibt's Apps, die musst du erst studieren. Also ist ja toll, was man mit denen mittlerweile alles machen kann, aber das habe ich auch gelernt. Das ist jetzt auch nicht meine Idee. Ich will einfach nur eintragen, was ich wann ausgegeben habe, was wann reinkommt, damit ich einfach eine Übersicht dazu habe. Und ich brauche gar nicht noch 900 andere Funktionen. Ja, insofern habe ich auch gedacht, ich will es einfach schlicht haben.
Das ist genau der Punkt. Alles das, was kompliziert ist, ist am Anfang halt cool und hinterher halt nervig und da
Nee,
hast
ist
du
auch
aber
am
keinen Bock
Anfang nicht
drauf.
cool. Also das hat mich ja, also ich habe mich jetzt da hingesetzt und das da alles eingetragen, auch alle Daueraufträge und so ein Bums, aber das war wirklich einfach, ich dachte so, oh, keine Lust.
Ja, wenn es am
Weil es
Anfang schon
einfach,
kompliziert ist, ja,
ja.
noch schlimmer, ja.
Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, schließen wir doch die Folge jetzt hier auch gleich. Es sei denn, du hast noch irgendeinen Punkt, wo du sagst, hey, das ist mir total wichtig, dass wir das ein Depot auch noch mitbringt.
Ja, das kann ich sogar toppen. Mir fallen sogar spontan noch mindestens zwei Ideen ein, wenn du
Na
erlaubst.
dann. Ja, wenn du
Erster
zügig
Punkt.
machst.
Okay, dann spreche ich jetzt einfach doppelt so schnell. Nein, das will keiner. Erster Punkt. Glaub, das ist gar nicht so unwichtig. Willst du eher nur eine Verwahrstelle haben, wo dein Geld einfach langweilig liegt und sich erfolgreich langfristig vermehrt? Oder soll es ein Anbieter sein, der, ich sag mal so, hip ist und cool und wo es überall blinkt. Denn die gibt es nämlich auch und die wollen dich dazu animieren, dass du so häufig wie nur möglich handelst. Also hier kaufen, da verkaufen, da noch eine Chance und so schnell wie möglich wirst du zum professionellen Börsenhändler. Also glaubst du jedenfalls. Warum ist das so? Die dich dazu verleiten wollen, das trifft total eins unserer Bedürfnisse, nämlich spielen und wahrscheinlich hast du dann auch so ein bisschen das Bedürfnis hin drin, so. Ja, ich krieg da schon hin und schnell bin ich da reich damit. Und die Anbieter verdienen jedes Mal, wenn du handelst, halt Geld. Und da gibt es auch das schöne Sprichwort, hin und her macht Taschen leer. Weil eigentlich sollte ein Depot nur eine langweilige Verwahrstelle sein, wo dein Geld einfach nur liegt. Und du nicht jeden Tag dreimal irgendwas kaufst. Und das ist aber absichtlich, wenn es da so blinkt, dass du denkst, ja, hier nochmal schnell ein bisschen was rein und da nochmal ein bisschen was raus. Und das so ist aus meiner Sicht eher ein Ausschlusskriterium, das will ich gar nicht. Also, wenn du einen Anbieter hast, der dir nochmal da eine Werbung schickt, hier gibt es nochmal ein Sonderangebot und das gibt's, kannst du noch machen. Also, wenn dich das Depot an sich dazu verleitet oder animiert, mehr zu handeln, als es eigentlich sinnvoll wäre, dann ist es die falsche Philosophie dahinter, sondern du willst, also deine Garage ruft ja auch nicht, fahr so viele Autos rein und raus, wie es irgendwie geht, weil jedes Mal, wenn ein Auto durch die Schranke fährt, verdient die Garage Geld, sondern die ist einfach nur da und es soll einfach langweilig sein. Ja, dann versteht man sonst auch relativ schnell, warum vielleicht solche Depotanbieter kostenlos sind, weil die einfach ihr Geld dadurch machen, dass du möglichst viel handelst. Und das ist in den meisten Fällen nicht mit, oder vorsichtig formuliert, nicht von mehr Erfolg gekrönt, ja, wenn man sich das mal statistisch anschaut. Und noch ein anderer Gedanke, was man halt auch will, also nochmal als Begründung, dass ein paar Euro im Monat so ein Depot ruhig auch kosten darf. Du willst ja auch, dass das seriös und vernünftig solide eine IT-Infrastruktur ist, die auch funktioniert und dein Geld auch sicher dort verwahrt und nicht irgendwelche Hacker da reinkommen. Und logischerweise soll das Ganze ja von Profis gemacht sein und dass das dann ein paar Euro kosten darf, ist dann völlig legitim. Also, da schließe ich jetzt nochmal gerne über den Loop, dass, wenn man sich erklärt, okay, das schwankt von dem einen auf den anderen Tag mehr, also das Depotvolumen, das aktuelle Guthaben mehr als das Depot im Jahr kostet, dann ist alles Chico. Und ich kenne auch Depots, da sind die Kosten prozentual, zum Beispiel 1% vom Guthaben. Und wenn du 1 Million drin hast, dann zahlst du 10.000 Euro pro Jahr nur an Depotfunktionsentgelt. Das ist mit Sicherheit nicht das feste Entgeltsystem. Aber wenn das da seine, irgendwas sagen wir, 50 bis 100 Euro, aus meiner persönlichen Einschätzung, darf so ein Depot ruhig auch gerne kosten, solange ich dann da nicht nur 10 Euro drin habe, sondern auch mein Ziel ist, das Guthaben da drin zu mehren.
Ja, stimmt. In dem Rahmen kostet man es auch. Ja, okay, gut.
Ein Bonuspunkt habe ich noch. Ein Depot sollte möglichst auch unabhängig von den Anlageprodukten sein. Ja? Also wenn du jetzt ein Anlageprodukt abschließt von dem Vermögensverwalter ABC, dann sollte das Depot möglichst auch nicht von dem Anbieter ABC sein. Auf den ersten Blick würde man sagen, ja, ist aber praktisch. Nee, ist es nicht, weil meistens ist deren Interesse dann nur ihre eigenen anderen Produkte da noch einzuhaben, weil du über die Zeit meistens auch noch andere Produkte da reinhaben willst und dann ist es schwieriger, auch die Wettbewerbsprodukte mit reinzubekommen. Also was du möchtest, ist eine, wie sowieso bei vielen Dingen im Leben, dass das ungebunden ist, dass du also eine Verwahrstelle hast, deren Geschäftsmodell es ausschließlich ist, das Depot zu betreiben. Und dass die keine eigenen Anlagen haben. Also wenn du jemanden hast, der für eine Gesellschaft arbeitet und dann das Depot, was du von denen bekommst, auch von der Gesellschaft ist, das halte ich persönlich für keine gute Lösung. So, jetzt habe ich sogar noch einen dritten Punkt mit reingeworfen. Das reicht dann für heute.
Das reicht für heute. Dann schieß doch mal los, was deinen Reisebericht betrifft, wieso du zu Gruppe 1 Reisender gehörst. Was ist Gruppe 1?
Ach, das Thema haben wir ja auch noch. Ja, also genau, was bedeutet das jetzt? Es gibt wie in der Finanzwelt auch bei Reisenden mit einem Expeditionsmobil. Ich bin ja mit einem Fahrzeug in Südamerika unterwegs, mit dem ich so gut wie überall hinkomme. Verschiedene Sprüche. Und Einspruch heißt, entweder du hast dich schon mal mit deinem Expeditionsmobil mindestens einmal festgefahren und bist nicht mehr vorwärts gekommen, weil die Räder durchdrehen. Oder du wirst es noch tun. Und
ich ahne, wie es ausgeht.
Ja, genau, also genau so ist es auch. Tatsächlich haben wir es bisher zehntausende Kilometer und schon mehr als ein Jahr geschafft, uns nicht festzufahren. Kann man entweder sagen, du bist nicht wagemutig, oder man kann es auch sagen, bisher hat das Fahrzeug immer gut unter Kontrolle gehabt. Aber auf jeden Fall, vor ein paar Tagen war unser Ziel, wie jedes Mal, es wird langsam dunkel, Sonnenuntergang kündigt sich an, wir suchen uns einen schönen Platz für die Nacht zum Stehen und unser Ziel ist eigentlich immer, das irgendwo mitten in der Natur zu machen und nicht irgendwo im Dorf oder in der Stadt, weil das ist irgendwie langweilig, dafür ist man ja nicht unterwegs, du willst aus dem Fenster in alle Richtungen die Natur sehen und den Sonnenuntergang genießen und vielleicht ein paar schöne Tiersichtungen genießen. Und so fahren wir dann von der Hauptstraße, die in dem Fall sogar tatsächlich mal asphaltiert gewesen ist, links ab, mitten in die Pampa und haben einen schönen kleinen Offroad-Weg gefunden und dann nach ein paar Kilometern gesagt, okay, hier können wir jetzt einfach stehen bleiben. Wir drehen nur noch schnell um, dass wir schon wieder in die Richtung stehen morgens, in die wir weiterfahren wollen. Und bei diesem Wenden hat auch alles gut funktioniert. Da sah es auf der linken Seite dieser einspurigen Straße etwas matschig aus. Haben wir also gemieden und wollten dann rechts so ein bisschen rüber, dass wir nicht mitten auf dem Weg stehen, weil wenn dann doch mal ein Auto auch auf abgelegene Strecken kommt, müssen wir ja nicht gerade im Weg stehen, dass keiner vorbeikommt. Und dann rechts dann so ein bisschen auf die Bankette gefahren, so heißt das, glaube ich, ne? Was neben der Straße ist, oder wie nennt man das?
Seitenstraße.
Ich glaube, ja. Ja, also klar, beim Feldweg halt einfach nur Pampa. Und schwuppdiwupp haben sich dann die beiden rechten Reifen dann auch schon festgefahren. Was aber erstmal überhaupt nicht schlimm ist, weil ich dann bei sowas immer, wenn ich mir unsicher bin, darauf achte, dass einfach die linken beiden Reifen immer noch auf dem Weg sind und die dann ja Grip haben und dann können die uns ja wieder rausziehen. Und dachte mir, okay, wir haben mal ein Offroad-Fahrzeug, gar kein Problem. Schnell einfach schon mal die Sperren rein. Das heißt, wenn ein Rad durchdreht, dann geht die gesamte Energie beim Auto immer dahin und die anderen kriegen nichts mehr. Und die, die dann noch auf dem festen Grund sind, die packen dann nicht. Also, und wenn man so Sperren reinmacht, das haben Allradfahrzeuge und Offroad-Fahrzeuge in der Regel, dann kriegen die, die durchdrehen, halt weniger Energie, die Räder, und die, die noch auf festem Boden sind, die Energie. Und gebe Gas, und auf einmal stellen wir fest, dass aber auch auf dem eigentlich noch festen Offroad-Weg die Räder auch durchdrehen, und dann ging gar nichts mehr. Und rechts war es aber dann so matschig, dass das Fahrzeug dann dort immer mehr versank, und dann standen wir nicht mehr gerade, sondern es neigte sich schon ordentlich nach rechts, und irgendwann kippt so ein LKW auch um, und es fühlt sich dann auch nicht mehr so cool in so einem LKW an, wenn der so schräg ist und du nie weißt, wie viel Zentimeter zusätzliche Neigung oder wie viel Grad verträgt er noch. Aber es ist gut gegangen. Fotos sehen aber auf jeden Fall ganz spannend aus. Hab dazu sogar noch ein kleines Video gedreht. Wer Lust hat, kann sich das mal auf Instagram angucken. Follow-Frido heißt da der Account. Und dann, Gott sei Dank, warum auch immer, auf so einer Pampasstraße kam dann auch irgendwann mal ein Paraguayano vorbei und hat mit seinem Pickup gefragt, oh, können wir helfen? Da haben wir erstmal unsere Sandbleche, die wir dabei haben, unter die Reifen gepackt, in der Idee, dass wir die Reifen dann wieder Grip kriegen. Hat aber auch nicht funktioniert. Die haben wir dann einfach nur im Matsch versenkt und durften wir hinterher wieder raussuchen. Dann hat er gesagt, okay, wir versuchen es einfach mal. Dann war sein Pickup davor gespannt. Wo man erstmal sagen würde, das funktioniert ja nicht, weil das ist ja viel leichter als ein LKW. Das stimmt, aber für solche Zwecke haben wir extra ein nicht nur normale Bergeseile, sondern auch kinetische. Das heißt, wie so ein Gummiband bauen die Energie auf und der fährt vor und irgendwann ist das Gummiband dann so weit, dass es zusätzliche Energie beim Ziehen aufbaut. Hat aber auch nicht funktioniert, und als ich dann in meinem Fahrerhaus seine Kupplung riechen konnte, habe ich ihm signalisiert, das lassen wir mal lieber, bevor dein Auto gleich hinüber ist. Und dann der Mega-Zufall, dann kommt auf einmal wirklich mitten im Busch auf so einer, also in Deutschland würde man sagen, einspurigen, schlechten Feldweg, ein unfassbar riesengroßer LKW lang, voll beladen. Also auch ein großer LKW mit drei Achsen einer Zugmaschine. Keine Ahnung, wo der hin wollte. Also das sah schon irgendwie so aus, als ob ein UFO oder irgendwo landet. So unreal war das. Und den haben wir dann davor gespannt. Und der hatte unfassbar viel Holz hinten drauf geladen, also auch richtig viel Gewicht. Und konnte uns dann mühelos dann wieder rausziehen. Da war es dann schon längst dunkel. Naja, wir waren auf jeden Fall happy, dass es funktioniert hat. Aber auch so ein Zufall, dass natürlich ein noch schwererer LKW vorbeikommt, der dich dann rauszieht, kannst du nicht unbedingt hoffen. Also das war schon ganz
aber
cool.
Irgendwie habt ihr ganz oft solche Zufälle, ne? Also ihr hattet ja schon einige abenteuerliche Geschichten, wo ich dann auch dachte, also das kann doch nicht mit rechten Dingen zu sein, dass dann irgendwie
also
genau
vermute,
in dem Moment
dass,
doch einer vorbeikommt.
Also so ein LKW einmal die Woche da lang kommt oder so, und dann kam der genau dann zum richtigen Zeitpunkt, und das passiert wirklich ziemlich oft auf der Reise, und dann hast du irgendein Problem und auf einmal kommt irgendjemand vorbei, der genau Spezialist dafür ist, also wo du sagst, ey, das gibt's ja nicht. Aber ich glaube, da darf man auch so ein bisschen offen dem Universum gegenüber sein und vertrauen, und dann passiert das schon. Und mit diesem Vertrauen, was du so langsam aufbaust, wirst du auch in solchen Situationen etwas entspannter. Also ich sag da nicht, aber gleich wird schon irgendwie das UFO kommen und es hier rausbeamen, aber das regelt sich schon irgendwie. Und das noch coolere war, dann zieht uns der LKW da raus, und der vom Pickup, die Paraguayanos, die sind alle hier super hilfsbereit, unfassbar, sagt, ja, jetzt müssen wir erstmal eure Sandbleche wiederfinden, weil da sind wir dann ja drüber gefahren und die waren irgendwo tief im Matsch und du siehst sie dann ja auch nicht mehr, und dann sind wir da drin rumgewühlt, hat er dabei geholfen und hat gesagt, ja, die Matschdinger könnt ihr also nicht an euren schicken LKW machen, wird er ja von außen dreckig. Ich so, ja, aber das ist ja, was soll man sonst machen? Ja, die Knallwand war bei mir hinten auf dem Pickup drauf, sein Pickup war mega sauber, knallt die ganzen matschigen Dinger da drauf und sagt, ja, ich kenne da jemanden, ist er uns vorgefahren, ins nächste Dorf, hat uns dann dahin gebracht.
Cool.
Ja, dann hat er da schon angerufen, dann kommen die alle raus, ja, wir haben schon gehört, ihr könnt hier gerne über Nacht stehen, wenn ihr wollt, müsst ihr euch da und dahin hinstellen, dann habt ihr sogar WLAN-Empfang bei uns im Garten. Könnt auch noch irgendwie, wenn ihr wollt, hinten in den Garten fahren. Also ich will ja bei niemandem mit unserem Truck in den Garten fahren, weil dann ist ja der schöne Garten kaputt gefahren. Und dann sagen die, ja, und ich bin hier die Direktorin von der Schule. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr morgen noch mit in die Schule. Zeige ich euch die mal. Kennt ihr eine paraguayanische Schule? Und übrigens, wenn ihr Lust habt, laden wir euch morgen zum Essen ein. Also das kannst du dir nicht vorstellen, wie hilfsbereit und toll die Menschen hier sind. Und dann, ja, hier habt ihr noch dann Schläuche, könnt ihr erstmal morgen im Hellen eure Sandbleche wieder sauber machen, dass ihr die wieder schön schick dann sauber in den Truck bekommt. Also das ist
echt
unfassbar.
Richtig schön.
Also cool. Und das sind so unfassbare Erlebnisse, warum es sich lohnt, so eine Reise zu machen. Weil in Deutschland hörst du, ja, die Menschen sind hier gefährlich und die bringen dich um und die klauen dir den LKW und da ist nur Guerillakriege und das Gegenteil ist der Fall. Das sind so herzliche Menschen und das Wichtigste, was denen ist, dass es anderen Menschen gut geht und du bist herzlich willkommen, und das kann ich jedem nur ins Herz legen. mal unsere Bubble zu verlassen.
Ja, schön. Es freut mich sehr, dass du da auch so viele coole oder fast eigentlich ausschließlich schöne Erfahrungen machst. Sogar, dass wenn solche blöden Ereignisse, wie dass du jetzt zur Gruppe 1 gehörst, passieren, dass es dann irgendwie immer eine gute Lösung gibt. Okay, dann lass uns die Folge vom Depot hier heute beenden mit den Worten: Keep growing and stay healthy, especially financially. Dein Amelie Lieder.
Und dein Julian Krüger. Wir hören uns gerne in der nächsten Folge. Bis dann.